Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Wir heißen Sie herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie jede Woche steht nun wieder eine neue Folge von Radio DARC an. Das ist ein spannendes Technikmagazin für Funkamateure und DXer. Die heutige Sendung trägt die laufende Nummer 512 und durch das Programm führt sie Conny Farren, hier am Mikrofon. Nur noch 5 Ausgaben von Radio DARC, dann ist Schluss mit dem Kurzwellensender Moosbrunn bei Wien. Er wird zum Jahresende leider stillgelegt. Da kommt langsam etwas Wehmut auf hier in der Redaktion. Es ist zum Heulen. Crying kann man da nur sagen in der englischen Sprache. Und dazu gibt es einen Song aus dem Jahr 1980. Und der kommt von der jamaikanischen Soul-Sängerin Precious Wilson.
Baby leaves you all alone. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Radio DARC nutzt ab Januar Sender in England. VDE und DARC verleihen den MINT-Stern 2024. 2025 wird ein Jubeljahr für den Amateurfunk und Miyake-Ereignis datiert, hätte heute katastrophale Folgen. Fast 10 Jahre lang hat Radio DARC für seine Kurzwellenausstrahlungen am Sonntagvormittag den ORS-Sender in Moosbrunn bei Wien genutzt. Am Jahresende soll nun damit Schluss sein, die Anlage wird stillgelegt. Alle Versuche einer Rettung schlugen fehl. Der österreichische Rundfunk will das angeblich nicht mehr in die Zeit passende Geschäftsfeld Kurzwelle zum 31.12.2024 endgültig und vollständig aufgeben. Etwas anders sieht man das offenbar im englischen Wolverton, etwa 50 Kilometer südwestlich von Birmingham. Der dort noch immer vorhandene Sendekomplex der britischen Rundfunkgesellschaft BBC wird von der Tochtergesellschaft Encompass Media betrieben und verfügt über insgesamt 10 Sender und ebenso viele Antennen. Radio DARC gibt bekannt, dass mit Wirkung ab dem 1. Januar 2025 ein neuer Sendevertrag mit der Kurzwellenstation Wolverton geschlossen werden konnte. Entsprechende Vertragsverhandlungen waren erfolgreich und die DARC-Mitgliederversammlung hat dem hierfür beantragten Etatposten zugestimmt. Unser Programm wird somit erstmalig am Sonntag, dem 5. Januar 2025, auf der schon bisher genutzten Frequenz 9670 kHz aus England zu hören sein. Eingesetzt werden 125 kW Sendeleistung an einer 4x4 Vorhangantenne Richtung Deutschland. Mit dieser Auswahl wird eine effektive Leistung von knapp 4 Millionen Watt erzielt. Weiterhin bestehen bleibt die bekannte Aussendung auf 6070 kHz im 49-Meter-Band. Hier kommt das Programm des DARC künftig mit 10 kW Sendeleistung von Channel 292 aus der Nähe von Ingolstadt in Bayern. Der Fortbestand des vereinseigenen Rundfunkprogramms auf Kurzwelle ist damit vorerst gesichert. Wir danken den Mitarbeitern der ORS GmbH und Co. KG, insbesondere Ernst Franka, Oskar Echo 3, Echo Victor Alpha, für die jahrelange sehr wohlwollende und tatkräftige Unterstützung und wünschen für den anstehenden Ruhestand alles Gute. Mit 2 Festveranstaltungen am 14. und 15. November haben der Deutsche Amateurradioclub e.V. und der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V., auch bekannt als VDE, die Sonnenschule Taunusstein und die Internatsschule Steinmühle in Marburg mit dem MINT-Stern 2024 ausgezeichnet. Der Wettbewerb würdigt und fördert hervorragendes und nachhaltiges Engagement im Bereich der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kurz MINT. Bewerben konnten sich einzelne Lehrkräfte sowie Teams hessischer Schulen. Mit einem MINT-Stern prämieren wir Projekte und Formate mit besonderer Strahlkraft, Kontinuität und Einfallsreichtum, so Dr. Kevin Rick, Leiter der VDE Südwest. Den mit insgesamt 3.000 Euro dotierten Preis des unter der Schirmherrschaft des hessischen Kultusministers Armin Schwarz stehenden Wettbewerbs teilten sich die beiden ausgezeichneten Bildungseinrichtungen. Der DARC begeht im Jahr 2025 seinen 75. Geburtstag. Am 30. August feiern wir in Baunatal ein Dreivierteljahrhundert Leidenschaft für den Amateurfunk. Vor dem Hintergrund dieser Feier wird der Funktag im Jahr 2025 einmalig pausieren und zum Teil in die Feierlichkeiten integriert. Einen entsprechenden Beschluss fasste die jüngste DARC-Mitgliederversammlung. So können sich das Organisationsteam der DARC-Geschäftsstelle und die vielen ehrenamtlichen Helfer einerseits ganz auf die vom 27. bis 29. Juni 2025 stattfindende Hamradio-Funkfachmesse in Friedrichshafen und andererseits auf das Jubiläum konzentrieren und so beide Veranstaltungen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Gleichzeitig wird durch diese Fokussierung sichergestellt, dass der bei Besuchern und Ausstellern so beliebte Funktag in Kassel dann am 25. April 2026 wieder in der gewohnten Qualität zu erleben sein wird. 2025 heißt es also Happy Birthday DARC! Genau zwischen 664 und 663 vor unserer Zeitrechnung hat sich ein bislang nicht genau datierter massiver Sonnensturm ereignet. Das hat ein Wissenschaftlerteam der University of Arizona jetzt ermittelt. Würde ein solch gigantischer Sonnensturm wie vor rund 2600 Jahren heute wieder auftreten, hätte das katastrophale Folgen für unsere Infrastruktur, so die Studie. Bei einem sogenannten Miyake-Ereignis entkommen aufgrund eines geschwächten Magnetfeldes geladene Teilchen von der Oberfläche der Sonne, bombardieren dann die Erdatmosphäre und sind in der Lage, Elektronikgeräte und Kommunikationsnetze zu zerstören, mit unabsehbaren Folgen für unsere Zivilisation. Es könnte sogar nicht weniger als das Ende der Menschheit bedeuten, wenn Millionen technischer Geräte binnen Stunden unbrauchbar würden. Deshalb sei die genaue Datierung für mögliche Methoden zur Vorhersage so wichtig, so der Bericht. Das Miyake-Ereignis war das letzte unter den aus den vergangenen 14.500 Jahren bekannten, das noch nicht derart genau datiert werden konnte. Die jetzt vorgestellte Datierung enthält aber keinen Hinweis auf ein mögliches Muster, das bei einer solchen Vorhersage künftiger Sonnenstürme helfen könnte. Allerdings finden solch titanische Sonnenstürme im Mittel alle 1000 Jahre statt. Interessenten sei ein entsprechender Artikel auf der Internetplattform heise.de empfohlen. Er wurde am 21. November 2024 um 14.36 Uhr veröffentlicht. Beachten Sie bitte hierzu auch unseren Beitrag zur Weltraumausstrahlung im Anschluss an diesen Nachrichtenblock. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Weiter geht's mit einem ganz besonderen Musiktitel. Er ist von den Beatles. Das ist doch nichts Besonderes, werden Sie jetzt denken. Die britische Gruppe zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Nun ja, nicht ganz. Die folgende Aufnahme aus dem Jahr 1964 stammt aus einer speziellen Recording-Serie der BBC, die niemals als Schallplatte veröffentlicht wurde, sondern nur und ausschließlich im britischen Radio zu hören war. Wir haben diese Spezialaufnahme durch eine persönliche Quelle bekommen. Danke vielmals an Dirk. Nach 60 Jahren, vergessen in den Archiven, kommt sie nun wieder auf die Antennen. Hier sind die großen Vier aus Liverpool. Hier sind die Beatles mit Sure to Fall.
I'm sure to fall. Fall in love. I'm sure to fall in love.
Kurzwellenfreunde, hört dem Onkel im Radio mal genau zu. Am Donnerstag, dem 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, gibt es für euch den letzten 100-Kilowatt-Marathon vom Sender Moosbrunn. wie immer auf der 6070 kHz. Ab 9 Uhr UTC Radio DARC, ab 10 Uhr UTC SM Radio Dessau, ab 11 Uhr UTC Radio Klein Paris, ab 11.30 Uhr UTC FM Kompakt, ab 12 Uhr UTC Jack FM, ab 13 Uhr UTC Radio Decade und zum Abschluss um 14 Uhr UTC Radio Power Rumpel. Also seid dabei, wenn ein Stück Radiogeschichte zu Ende geht. Der letzte 100 Kilowatt Marathon aus Moosbrunn am 26. Dezember 2024, 6070 Kilohertz von 9 Uhr bis 14.59 Uhr UTC.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Im Dezember 1972 landete mit Apollo 17 die vorerst letzte Mission auf dem Mond. Nach gut 50 Jahren sollen nun erneut Menschen zum Mond und irgendwann sogar zum Mars reisen. Eine der großen Gefahren dabei ist die Strahlung, der die Astronauten im Weltraum ausgesetzt sind. Woraus diese Strahlung besteht und wie sich Raumfahrer vor ihr schützen können, darüber hören Sie nun einen Beitrag von Jens Kube und Gabriele Blum.
Zwischen den letzten beiden Apollo-Missionen, Apollo 16 und 17, gab es eine sehr starke Sonneneruption im Jahr 1972. Und wenn die Apollo-Astronauten während dieser Zeit zum Mond geflogen wären, wäre die Strahlungsdosis so hoch gewesen, dass es möglicherweise letal gewesen wäre, wenn sie nicht sofort medizinisch betreut gewesen wären.
So Thomas Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Woraus die Strahlung im Weltraum besteht und wie sich Astronautinnen und Astronauten vor ihr schützen können, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Jens Kube.
Die Weiten des Weltraums stellen wir uns häufig als völliges Vakuum vor, frei von jeglicher Materie. Doch tatsächlich ist der leere Raum angefüllt mit Gasen, kosmischem Staub und auch einer energiereichen Strahlung, die erst seit etwas mehr als 100 Jahren bekannt ist.
Die wurde erst entdeckt im Jahr 1912 durch Victor Franz Hess mit seinen berühmten Ballonflügen. Der ist in die Atmosphäre aufgestiegen und hatte, je höher er in der Atmosphäre war, desto höhere Ionisationen in seiner Ionisationskammer gemessen, hat er das damals Höhenstrahlung genannt.
Sagt Thomas Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Mit der Ionisationskammer an Bord des Heißluftballons ließen sich elektrisch geladene Teilchen nachweisen, aus denen die Höhenstrahlung besteht. Zunächst war unklar, aus welchen Teilchen sich die Strahlung genau zusammensetzt und woher sie stammt. Mittlerweile haben Forscherinnen und Forscher jedoch einiges über die Strahlung, die nun nicht mehr als Höhenstrahlung, sondern als kosmische Strahlung bezeichnet wird, herausgefunden. Je nach Ursprung der Teilchen wird die kosmische Strahlung in zwei verschiedene Komponenten aufgeteilt.
Das ist einerseits die sogenannte galaktisch-kosmische Strahlung. Das sind hochenergetische Ionen, geladene Teilchen, im Prinzip alle stabilen Elemente, die im Periodensystem vorkommen, mit sehr hohen Energien. Und diese galaktisch-kosmische Strahlung kommt aus dem Kosmos, aus Beschleunigungsreaktionen von Supernova-Explosionen.
Neben diesen Sternexplosionen sind auch andere energiereiche Ereignisse innerhalb unserer Milchstraße mögliche Quellen der galaktischen kosmischen Strahlung. Und teilweise finden die Ereignisse sogar außerhalb unserer Galaxie statt. Die zweite Quelle für kosmische Strahlung liegt dagegen viel näher. Es ist unsere Sonne, die im Laufe ihres 11-jährigen Aktivitätszyklus mal mehr, mal weniger hochenergetische Partikel aussendet. Im Moment befinden wir uns in einer Hochphase der Aktivität.
Und solche starken Sonnenaktivitäten können dazu führen, dass es sogenannte solare Teilchenereignisse gibt. Und während dieser solaren Teilchenereignisse werden hochenergetische Protonen, meistens Protonen, von der Sonne ausgesandt. Und die würden sozusagen im Gegensatz zu der galaktisch-kosmischen Strahlung sehr hohe Teilchendosen in sehr kurzer Zeit applizieren, während die galaktisch-kosmische Strahlung sowas wie der Background ist, der immer da ist.
Die Strahlung beider Quellen besteht also aus geladenen Teilchen unterschiedlich hoher Energie. In beiden Fällen handelt es sich um ionisierende Strahlung, also Strahlung, deren Energie groß genug ist, um chemische Verbindungen aufzubrechen und Moleküle zu verändern. Trifft die kosmische Teilchenstrahlung auf den menschlichen Körper oder überhaupt auf lebendes Gewebe, kann sie daher großen Schaden verursachen.
Das eine sind die Langzeiteffekte durch Strahlung, das andere sind die Kurzzeiteffekte. Ein Langzeiteffekt wäre eine Langzeitexposition des Menschen im Weltraum durch die galaktisch-kosmische Strahlung, der zu einer möglichen Erhöhung des Krebsrisikos führen könnte.
Dringt die Strahlung in den menschlichen Körper ein, kann sie die DNA in den einzelnen Zellen schädigen. Wenn die Reparaturmechanismen der Zellen versagen, kann daraus auch Jahrzehnte später Krebs entstehen. Neben diesen Langzeiteffekten kann die kosmische Strahlung auch akute Erkrankungen hervorrufen, die sich direkt bemerkbar machen.
Die solaren Teilchenereignisse wäre eine kurzzeitige Erhöhung der Strahlungsdosis und die kann zu sogenannten Kurzzeitstrahlungseffekten, man kann auch sagen zu sogenannten Strahlenkrankheit führen.
Ganz grob lässt sich die Strahlenkrankheit mit einem extrem starken Sonnenbrand vergleichen, der die Zellen schädigt und zu Haarausfall, Erbrechen und im schlimmsten Fall zum Tod innerhalb weniger Tage führt. Auf der Erde sind wir vom größten Teil der Strahlung durch unsere Erdatmosphäre geschützt. Besonders der Wasserdampf in der Atmosphäre spielt dabei eine wichtige Rolle, weil er die Protonen, die den Großteil der kosmischen Strahlung ausmachen, besonders gut abbremst.
Wenn Sie die Atmosphäre in eine Wassersäule umrechnen würden, würde das einer 10 Meter hohen Wassersäule entsprechen, die sozusagen über unseren Köpfen ist und uns gegen die kosmische Strahlung schützt.
Zwar kommen noch immer Teilchen durch die Atmosphäre hindurch, doch die Strahlungsexposition am Erdboden ist gering genug, dass sie für Menschen keine Gefahr darstellt. Zusätzlich zur Atmosphäre schützt uns außerdem noch das Magnetfeld der Erde.
Das heißt, am geomagnetischen Äquator haben wir die beste Abschirmung gegen die galaktisch-kosmische Strahlung. Und wenn wir zum geomagnetischen Nord- und Südpol kommen, haben wir die geringste Abschirmung gegen diese galaktisch-kosmische Strahlung, weil eben hier dann die Teilchen den Magnetfeldlinien folgen. Das heißt, wir haben zwei Abschirmungen sozusagen. Wir haben die Atmosphäre an sich plus zusätzlich das Magnetfeld der Erde.
Sobald man das Meeresniveau verlässt, erhöht sich die Strahlungsmenge aus dem Weltall erheblich. In den Alpen etwa ist sie schon doppelt so hoch wie in den Niederungen Norddeutschlands. In Flugzeugen in etwa 12 Kilometern Höhe ist die Strahlung 30 bis 40 Mal so stark. Auf der internationalen Raumstation ISS, die in 400 Kilometern Höhe praktisch außerhalb der Erdatmosphäre ihre Bahnen zieht, ist die Strahlungsbelastung noch deutlich stärker. Und zwar ungefähr 300 Mal so stark wie auf dem Erdboden. Die Strahlung wird für Astronautinnen und Astronauten im Weltraum sogar manchmal sichtbar.
Also es gibt dieses Phänomen der Lichtblitze, der Light Flashes, die schon von den Apollo-Astronauten angemerkt wurden. Also diese hochenergetischen Teilchen, wenn die durch das Auge durchfliegen, auch wenn sie das Auge geschlossen haben, erzeugen Lichtblitze.
Wie genau die Lichtblitze entstehen, ist noch nicht vollständig verstanden. Klar ist jedoch, dass die kosmische Strahlung für Astronauten gefährlich sein kann. Da sich der Großteil der Strahlung jedoch nicht durch sichtbare Effekte, wie etwa Lichtblitze, bemerkbar macht, wird die Strahlungsbelastung mit Hilfe von speziellen Geräten aufgezeichnet und genauestens überwacht.
Also zum Beispiel jetzt auf der Raumstation gibt es eine ganze Flotte von Strahlungsmessgeräten, die genau für dieses Strahlenfeld in der Raumstation bzw. im Weltraum entwickelt wurden. Grund dafür ist, dass das Strahlenfeld, dadurch, dass wir diese galaktisch-kosmische Strahlung haben, die auch mit der Hülle der Raumstation wechselwirkt und dann nochmal ein sekundäres, also ein zweites Strahlungsfeld erzeugt, das dann nochmal zusätzlich Neutronen, Pionen, Myonen, Elektronen enthält.
Diese sekundären Teilchen können sogar noch schädlicher sein als die ursprüngliche kosmische Strahlung. Daher sind die Strahlungsmessgeräte so entwickelt, dass sie möglichst alle Bestandteile der Strahlung aufzeichnen und in eine Dosis umrechnen, die sich mit der Belastung durch andere Arten von Strahlung vergleichen lässt.
Wenn Sie auf der Erde in einem Krankenhaus arbeiten, in einem Atomkraftwerk, irgendwo in einem Forschungszentrum, wo Sie mit ionisierender Strahlung zu tun haben, tragen Sie einen Dosimeter und es gibt vorgeschriebene Grenzwerte, die Sie nicht überschreiten dürfen, was Ihre Strahlungsexposition anbelangt. Diese Grenzwerte gibt es natürlich auch für die Astronauten, die auf der Raumstation fliegen. Und die Grenzwerte für die Raumstation sind so festgelegt, dass durch diese Gesamtexposition während der Zeit, in der man Astronaut ist, das Krebsrisiko um einen gewissen Prozentsatz erhöht ist.
Sie hören Radio DARC. Die Weiten des Weltraums stellen wir uns häufig als völliges Vakuum vor, frei von jeglicher Materie. Doch tatsächlich ist der leere Raum angefüllt mit Gasen, kosmischem Staub und auch einer energiereichen Strahlung, die erst seit etwas mehr als 100 Jahren bekannt ist. Doch was können die Ingenieure und Entwickler tun, um Astronauten vor diesen Strahlengefahren zu schützen?
Besonders hoch wird das Risiko, wenn demnächst wieder Menschen zum Mond geschickt werden. Denn dort trägt auch das Erdmagnetfeld nicht mehr zur Abschirmung bei und die Strahlung wirkt noch einmal etwa doppelt so stark wie im Orbit der ISS. Um zu erfahren, wie gut die Astronauten im neuen Mondraumschiff Orion, auf Englisch Orion, vor der Strahlung geschützt sind, wurden bei der unbemannten Mission Artemis I Ende letzten Jahres zwei Messpuppen mit auf den Weg rund um den Mond gesendet.
Das waren sozusagen dem weiblichen Körper nachempfundene Phantome, die mit unterschiedlichen Strahlungsdetektoren, passiven und aktiven, ausgestattet wurden, um zu messen, wie viel Strahlung ein Mensch, hier eine Astronautin, in diesem Orion Spacecraft abbekommen würde, wenn sie sich im freien Weltraum aufhält.
Gefertigt waren diese Phantome aus einem Material, das sich gegenüber der Strahlung ähnlich verhält wie der menschliche Körper. Eigentlich kommen diese Messpuppen in der Krebstherapie zum Einsatz, wo sie helfen, den genauen Effekt der Krebsbehandlung mit hochenergetischer Teilchenstrahlung zu planen. Die beiden Phantome mit den Namen Helga und Soha unterschieden sich dadurch, dass Soha eine Schutzweste aus einem speziell gefertigten Material trug.
Also auf der Erde kennt das natürlich jeder. Wenn sie geröntgt werden, sind beim Zahnarzt, bekommen sie diese schöne Bleiweste, die dazu dienen sollte, die Röntgenstrahlung sozusagen abzuschirmen. Da funktioniert das sehr gut. Dadurch, dass wir im Weltraum es aber jetzt mit geladenen Teilchen zu tun haben, also mit hochenergetisch geladenen Teilchen, ist die beste Abschirmung gegen diese Teilchen von der Physik her eigentlich der flüssige Wasserstoff oder Wasser oder ein Material, das eine sehr hohe Dichte hat, also sehr hohen Wasseranteil. Das heißt, Sie können entweder flüssigen Wasserstoff nehmen, was im Weltraum eine komplexe Geschichte darstellt. Ja. Sie können aber auch Wasser nehmen oder Sie nehmen ein hochdichtes Kunststoffmaterial. Also diese Weste bestand aus hochdichtem Polyethylen.
Denn der Kunststoff Polyethylen hat einen hohen Wasserstoffanteil. Ähnlich wie die Wasserstoffatome in der Erdatmosphäre sollen auch die Atome in der Weste die schnellen Protonen aus der kosmischen Strahlung abbremsen. Wie gut das allerdings funktioniert und ob sich daraus tatsächlich ein Strahlenschutz für die nächsten Mondmissionen erstellen lässt, wird zurzeit ausgewertet. Um sich allerdings vor den kurzen, aber besonders energiereichen Sonnenstürmen zu schützen, reichen die Kunststoffwesten nicht aus. Dafür müssen ganz andere Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Also es gibt auch auf der ISS Teilbereiche, die besser abgeschirmt sind. Das heißt, wenn so ein solares Teilchenereignis auftritt, wenn die Station sozusagen sich jetzt bei höheren Breitengraden befindet, müssten die Astronauten für kurze Zeit in besser abgeschirmte Bereiche der Raumstation gehen, damit sie eben zusätzliche Exposition durch dieses solare Teilchenereignis vermeiden können.
Einen für Sonnenstürme ausgelegten Schutzraum gibt es auch im neuen Orion-Raumschiff für die Artemis-Mondmissionen, anders als in der Apollo-Zeit in den 1970er Jahren. Falls es einen Sonnensturm gibt, wird sich die Orion-Besatzung in einen Frachtraum zurückziehen und das Gepäck als Strahlenschutz um sich herum platzieren. Und auch für weiter in den Weltraum führende Missionen wird der Strahlenschutz bereits mitgedacht.
Das Orion-Raumschiff ist ja jetzt schon mal nach strahlenschutztechnischen Grundlagen gebaut worden. Also diese Protonen, die die Sonne ausschickt bei solaren Teilchenereignissen, die sind zwar hochenergetisch, aber nicht so hochenergetisch, dass man sie nicht zu einem großen Teil abschirmen kann. Das heißt, für diese solaren Teilchenereignisse gibt es sozusagen diesen Stormshelter, in dem die Astronauten sich dann zurückziehen würden. Das Gleiche wäre im Prinzip gegeben, wenn sie eine Mondstation hätten oder eine Marsstation, dass es auch hier dann sozusagen auf dem Mond oder auf dem Mars Bereiche geben sollte, die besser abgeschirmt sind gegen diese solaren Teilchenereignisse.
Weitere Methoden, um die Besatzung auf den langen Marsmissionen von Strahlenschäden möglichst zu verschonen, bestehen darin, die Missionsdauer zu verkürzen und möglichst schnell eine Station auf dem Mars zu errichten. Denn der Mars besitzt zwar im Gegensatz zum Mond eine Atmosphäre, diese ist jedoch sehr dünn und schützt daher kaum gegen kosmische Strahlung. Außerdem ist der Mars durch kein schützendes Magnetfeld umgeben.
Also entwickeln Sie bessere Triebwerke, die es ermöglichen, dass der Flug zum Mars sozusagen schneller geht. Und dann, wenn Sie auf der Oberfläche des Marses sind, versuchen Sie das Material, das dort ist, zu verwenden.
So muss aus Sicht des Strahlenschutzes bei Marsmissionen also auch ein Strahlenschutzbunker mitgeplant werden, der aus Marsgestein gemauert oder in den Marsboden gebaut wird. Mit guter Abschirmung und einer Überwachung möglicher Sonneneruptionen sollten Astronauten bei künftigen Mond- und Marsmissionen somit ausreichend geschützt sein.
Ein Beitrag von Jens Kupe, gesprochen von Gabriele Blum.
Schwerkraft besiegen der Sonne hinterher, unendliche Weite.
zurück gibt es nicht mehr. Raus aus der Umlaufbahn fang ich von vorn an. Unter Weltraumtrümmern entwerf ich den
auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Heute geht fast alles drahtlos, also per Funk. Neuerdings gibt es sogar Wärme- und Wasserzähler, die per Funk ausgelesen werden können, damit man seine Heizkostenabrechnung erhält. Was für Kunden bequem und schnell sein mag, hat aber seine Tücken und ungeahnte Nebenwirkungen. Fachleute schrecken natürlich sofort auf, wenn es um Funkübertragungen geht, denn die können natürlich auch von Unbefugten und Hackern abgehört und manipuliert werden. Ein Bericht von Franziska Konitzer.
2 Jahre lang hat Friedrich Hiller von Gärtring zusammen mit Kollegen vom Karlsruher Institut für Technologie Funkdaten von Wärme- und Wasserzählern eingesammelt, indem sie in den Straßen von Häuserblock zu Häuserblock gelaufen sind und eine Hardware die Daten abgefangen hat.
Unsere ursprüngliche Interesse war eigentlich, den Verschlüsselungsmechanismus zu untersuchen. Aber so weit kamen wir eigentlich gar nicht, weil wir an dem Punkt geendet sind, in den meisten Fällen, es wird gar keine Verschlüsselung eingesetzt.
Von 5000 Messgeräten habe etwa die Hälfte unverschlüsselte Daten gesendet. Hiller von Gärtringen hat parallel zum Forschungsprojekt selbst eine Ablesefirma in Trier gegründet. Seine Firma nehme extra Geld in die Hand, um mit einer eigenen Software die Verschlüsselung aller Messdaten sicherzustellen. Er fürchtet den Missbrauch unverschlüsselter Daten. Im Forschungsprojekt haben sie, mit Zustimmung, Nutzerdaten über mehrere Wochen ausgewertet, Kriminelle und Stalking gespielt, wie Friedrich Hiller von Gärtringen sagt.
Dadurch, dass die Geräte hier halt in einem relativ kurzen Intervall senden, wir reden hier von 2 Minuten, 5 Minuten, kann ich ein relativ sauberes Muster quasi bilden. Das heißt, ich kann genau gucken, ist jemand zu Hause, ist jemand nicht zu Hause, ist jemand unter der Dusche, ist jemand nicht unter der Dusche. Also ich kann eigentlich eine sehr, sehr saubere Nutzerprofilierung machen.
Markus Weidling sieht das völlig anders. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands für Energie- und Wasserdatenmanagement. Er sagt:
Unsere Mitgliedsunternehmen, die die Heizkostenverteiler in Wohnungen montieren, ablesen und daraus dann die Heizkostenabrechnung erstellen, die halten sich natürlich in sämtlichen Prozessen ganz selbstverständlich an alle Datenschutzbestimmungen. Es mag vereinzelt noch alte Geräte geben, die nicht verschlüsselt sind, aber auch hier sind die Daten für Dritte nicht lesbar.
Denn empfangen könne man nur Codes, Datensalat, der sich speziellen Wohnungen oder Gebäuden nicht zuordnen lasse. Das könnten nur die Ablesefirmen im Nachgang in ihrem Rechenzentrum. Friedrich Hiller von Gärtringen sagt, es brauche nicht allzu viel IT-Know-how, um die Datendiagramme Wohneinheiten zuordnen zu können, wenn man einen Empfänger dauerhaft vor dem Gebäude installiert. Etwa über die Signalstärke und auch über die Seriennummer des Messgeräts, die immer unverschlüsselt sei, könne man auf Stockwerk und Wohneinheit schließen.
Und wenn das möglich ist, dann reden wir ganz normal über ein unverschlüsseltes personenbezogenes Datum und für das wird dann wieder gelten, dass es zu verschlüsseln wäre.
Sagt Thomas Kolb, zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Rechtsanwalt. Er empfiehlt, den Auskunftsanspruch über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beim Vertragspartner, also dem Energieversorger oder Vermieter, geltend zu machen. In seiner Kanzlei hatte er noch keine besorgten Mieterinnen oder Mieter. Wohl aber Energieversorger, die wissen wollten, wie sie die Funkdaten von Messgeräten rechtssicher verarbeiten können.
Yesterday I realized you've got a strange look in your eyes and you're not the same. The reason's plain, you can't hide, I can clearly see. You I know, but suddenly your face becomes unknown to me. And I wonder why you sit and lie. Secret lies written all over your
CQ, ist dort DL0TUH? Ja, DL0TUH hier. Was gibt's denn Schönes?
Ich habe eine Frage. Da ist doch bald dieser Flohmarkt in Hamburg.
Genau, im Dezember haben wir von der Amateurfunk AG an der TU Hamburg wieder unseren Amateurfunk- und Technikflohmarkt. Dann kommst du also auch.
Klar, aber wann ist das denn genau?
Na, am letzten Sonnabend im Dezember. Immer zwischen Weihnachten und Silvester.
Aha, dann ist das ja der 28. Dezember 2024. Super, ist Echo 07 auch dabei?
Natürlich. Den Flohmarkt richten wir immer zusammen mit dem Ortsverband Echo 07 in Harburg aus. Da gibt's wieder einen kleinen Stand mit Infos und man kann auch ein bisschen plaudern neben dem Schnäppchenjagen. Brauchst du noch weitere Informationen?
Ja, toll wäre, wenn du nochmal eure Webseite durchgibst.
Aber gern. Die geht wie unser Stationsrufzeichen DL0TUH. Komplett natürlich www.dl0tuh.
Super, zum Flohmarkt ist schon alles zu lesen?
Ja, und wenn du noch einen Schrägstrich und Flohmarkt ranhängst, kommst du direkt dahin.
Roger, ich habe also notiert www.dl0tuh.de/Flohmarkt.
Korrekt.
Danke, dann bis zum 28. Dezember in Hamburg beim Echo 07 und bei DL0TUH.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Douglas Adams schrieb einst über das Restaurant am Ende des Universums. Heute geht es dagegen um eine Tankstelle im geostationären Orbit. Tja, nicht nur Fahrzeuge auf der Erde brauchen Treibstoff, auch Satelliten, damit sie auf ihrer Bahn bleiben können und nicht vorzeitig abstürzen. Dies begrenzt meist die Lebensdauer, falls nicht irgendetwas anderes ausfällt, ist der Satellit spätestens dann nicht mehr zu gebrauchen, wenn der Treibstoff verbraucht ist, um ihn auf seiner Bahn zu halten. Dann kann die Antenne nicht mehr richtig auf die Erde ausgerichtet werden und der vormals geostationäre Satellit wandert am Himmel und ist nicht mehr in der Position, in der er gebraucht wurde. Das amerikanische Startup OrbitFab will nun eine Tankstelle in den geostationären Orbit befördern. Und zwar einerseits den Raketentreibstoff Hydrazin und andererseits Xenon für Ionentriebwerke. Man will also ein Depot in der geostationären Umlaufbahn anlegen, von dem aus Shuttles mit jeweils 100 Kilogramm Hydrazin zu Satelliten oder anderen Raumfahrzeugen schicken kann, um diese zu betanken. Dass man in der geostationären Bahn beginnt, auch wenn diese natürlich am weitesten von der Erde entfernt ist, liegt daran, dass es dort einfacher ist, andere Satelliten zu erreichen, als in den niedrigeren Umlaufbahnen, wo die Satelliten ja kreuz und quer umherschwirren. Das Xenon ist übrigens für die Lexi-Satelliten von Astroscale. Astroscale ist ein Unternehmen, das Weltraumschrott beseitigen will. Und es will die Shuttles betreiben, mit denen die Satelliten versorgt werden können. Ob das Ganze tatsächlich realisierbar ist, wird sich zeigen. Denn man muss den Treibstoff ja nicht nur vom Depot zu den Satelliten bringen, sondern vor allen Dingen erstmal überhaupt hoch ins Depot. Doch dann könnten geostationäre Satelliten länger leben als heute. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Two memories linger on, just a stranger. looking out my window. Your car stands in the street. You're watching every step I take, and everyone I know won't lie to me. Once we were very happy, no day could break my faith. A love that seemed so strong turned out to be so wrong. You're just a stranger in town, another stranger in town. For some time I have loved you, two memories linger on. You're just a stranger in town, another stranger in town. When I saw you with that other girl, my love for you has grown.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Wir laufen langsam, aber sicher auf die kürzesten Tage des Jahres zu, auf den Winter, der zumindest meteorologisch am 1. Dezember begonnen hat. Und der Winter ist natürlich immer das Powerhouse der guten Funkbedingungen, vor allem da unsere Sonne nach wie vor sehr aktiv ist. Da müsste doch eigentlich was gehen auf der Kurzwelle, oder? Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit seiner Einschätzung zur Wellenausbreitung in den nächsten Tagen.
Der Winter bringt uns zwar die kürzesten Tage, aber auch die höchsten nutzbaren Frequenzen. Und wenn wie zurzeit die Sonne im Maximum ihres Aktivitätszyklus ist, dann heißt das, dass uns alle Amateurfunkbänder auf der Kurzwelle zur Verfügung stehen. Wenn wir mal das 160 Meter Band mitnehmen, das streng genommen nicht mehr zur Kurzwelle gehört, dann sind das 10 Bänder, die summa summarum 3465 kHz umfassen. Allerdings entfallen fast zwei Drittel dieser Bandbreite auf Frequenzbereiche, die nur durch eine aktive Sonne oder durch Sporadik-E-Ausbreitung aufgeweckt werden. Nimmt man jetzt noch hinzu, dass diese oberen Bänder einen deutlich geringeren Rauschpegel haben, sowohl was die natürlichen als auch die menschengemachten Rauschquellen anbelangt, dann wird klar, warum so ein Aktivitätsmaximum eine ganz besondere Zeit ist, die genutzt werden will. Die langwelligen Bänder, die ja erst nach Sonnenuntergang zum Leben erwachen und die daher von den langen Winternächten profitieren, darf man darüber allerdings nicht vergessen. Zwar sind die im solaren Maximum wegen der dann höheren Anzahl erdmagnetischer Störungen etwas benachteiligt, nichtsdestotrotz gibt es da schönes DX und auch im Maximum gibt es Zeiten, wo das Erdmagnetfeld ruhig oder sogar sehr ruhig ist. Wie zum Beispiel in der letzten Woche, wo der K-Index nicht oft über den Wert 2 hinausgekommen ist. Das ist für unsere Breiten schon fast die totale Ruhe. Es lag an dem kleinen Durchhänger, den die Sonnenaktivität in den letzten beiden Wochen hatte. Der solare Flux sank dabei bis auf 140 Fluxeinheiten ab, aber während der letzten Woche ging es wieder schnurstracks nach oben bis über 220 Einheiten. Den vier aktiven Regionen, die das vor allem antrieben, traut man jetzt aber nicht mehr gar so viel zu. Für die nächsten Tage wird daher erwartet, dass die Sonnenaktivität so in etwa auf diesem Niveau bleibt. Damit öffnen weiter tagsüber alle oberen Bänder und das 10-Meter-Band macht uns von Sonnenauf bis Untergang Freude. Die höchste nutzbare Frequenz steigt am Mittag erneut bis auf 40 bis 45 MHz an und das bringt auch das 6-Meter-Band wieder in den Bereich von F2-Öffnungen, die in den letzten Tagen auch beobachtet wurden. Das 20-Meter-Band hält bis etwa 19 Uhr UTC durch. Nachts bleibt das 40-Meter-Band auf jeden Fall offen, häufig auch wieder 30 Meter. Beim Erdmagnetfeld steigt die Wahrscheinlichkeit für unruhige bis leicht stürmische Bedingungen wieder langsam an. Das sind hervorragende Ausbreitungsbedingungen, die auch den Teilnehmern am CQ Worldwide Contest in CW am letzten Wochenende sehr viel Spaß bereitet haben. Die Signale kamen aus allen Weltregionen und es war richtig was los. Auch die DX-Expedition 3 Delta 2 Yankee aus Rotuma im Westpazifik war dabei. Bis 4. Dezember ist sie mit 5 Stationen von 160 bis 6 Meter noch aktiv. Mit knapp 16.000 Kilometern ist das schon ein richtig langer Schlag. Aber die aktive Sonne beschert uns Europäern vor allem vormittags zwischen 8 und 13 Uhr UTC laute Signale auf 15, 12 und 10 Meter. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören, Moin, Tschüss, Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.